Hello, hello. Bist du wieder entgruselt nach Halloween?
Ja, aber es war sehr schwer tatsächlich. Wir waren nämlich schon eine sehr gruselige Familienkonstellation dieses Jahr.
Ja, abgesehen von deiner Jüngsten. Also die war ja, die war jetzt nicht so besonders furchteinflößend.
Also wir waren Skelett, meine Große war ein Skelett, mein Mann war ein Skelett, ich war ein Skelett. Ich hätte es cool gefunden, wenn meine Jüngste auch ein Skelett hätte werden wollen. Überraschung, wollte sie nicht. Sie wollte ein Schneegepard mit Glitzer werden. Also wurde sie unsere Hauskatze.
Ja, ich sag ja, höchst furchteinflößend. Ich fand's auch so geil bei eurem Familienfoto sozusagen, wie ihr alle versucht habt, irgendwie gruselig zu gucken und deine Kleine so,
hey. Meine Kleine so, ich weiß, dass ich süß bin. Ja, ist sie auch. Deren Superkraft ist echt, die weiß, dass die fucking süß ist. Und selbst wenn sie versucht, wütend zu sein, ist sie dabei so süß, dass man kaum sauer sein kann. Das ist richtig furchtbar. Richtig gemein. Ja, also, Mutti ist auf Jück gegangen. Ja. Es war gruselig, vor allem der nächste Tag. Nein, nein, nein. Wir hatten eine coole Familienzusammenkunft mit ein paar Familien. Wenn mir jemand vor 10 Jahren gesagt hätte, Sarah, so wirst du zukünftig deine Halloweens feiern, hätte ich ihn wahrscheinlich ausgelacht, weil das wollte ich auf gar keinen Fall. Andere Eltern sind schon mal zu 90% nicht mein Fall. Und dann mit Kindern und so und... Naja, also das hätte ich auf gar keinen Fall gut gefunden. Aber letztes Jahr haben wir damit angefangen, das war echt lustig. Also wir haben echt viel Spaß in unserer Trümmertruppe da.
Also ich habe an Halloween nichts gemacht. Ich war zwar in einer Bar an Halloween, aber es war un-Halloween-ig. Wir haben uns einfach so getroffen. Und irgendwann um 19 Uhr oder sowas, als ich noch zu Hause war, hat es bei uns geklingelt an der Wohnungstür. Und mein Freund stand so im Flur und ist halt nicht zur Tür gegangen. Und ich so, hä, geh doch dran. Und er so, pscht, das sind irgendwelche Kinder.
Boah, ey.
Und wir so, oh nee, ey, auf gar keinen Fall. Dann haben wir so das Licht im Flur ausgemacht und haben so ausgeharrt, bis die wieder gehen. Wir haben sowieso wir haben keine Süßigkeiten für die. Ich glaube kaum, dass irgendwelche Kinder Datteln haben wollen oder so. Also wir haben eh keine Süßigkeiten. Und außerdem finde ich das maximal nervig. Und ich dachte mir auch so an dem Abend so, oh, als ich dann zur Bahn gelaufen bin, zur S-Bahn, und dann die ganzen, da waren auch teilweise Familien noch, und ich dachte mir so, boah, stell dir mal vor, du musst jetzt einfach mit den Kindern hier rumlaufen. Also das
Danke.
Ist so gar nichts für mich.
Also soll ich das dir was sagen, wo ich richtig lachen werde? In 10 Jahren Umkehr, du, Party mit den Kleinen, und Muttern geht dann wieder richtig feiern. Und dann werde ich sagen, na, wie ist es denn so? Hä? Hä? Und dann hörst du so hinten deine Kinder,
der hat 2 Bonbons gekriegt, voll unfair.
Oh, das wird so gut.
Ja, du klammerst dich so sehr an diese tolle Vorstellung. Also ich bin mal gespannt, was du mit Mitte 40 noch auf tolle Partys gehst. Ü40, yeah. Also ich bin noch nicht mal 30. Also ich genieße mein Leben lieber jetzt und krieg Kinder erst Mitte 30. Und dann, wenn ich dann ein bisschen älter bin, dann bin ich eh nicht mehr so partyhungrig und habe keinen Bock an einem random Dienstag, weiß ich nicht, bis 2 Uhr irgendwo rumzuspringen. Von daher, das sind einfach unterschiedliche Lebensphilosophien, Sarah. Das ist
absolut
so.
Ich habe früh angefangen, bin früh zu Ende. Also wenn meine Nerven anfangen, richtig dünn zu werden, so mit Ende 30, Anfang 40, bin ich aus dem gröbsten raus.
Und ich konnte dafür noch 15 Jahre länger mein Leben genießen. Nee. So, da können wir mal eine eigene Folge drüber machen. Fight!
Cut. Ganz schnell cut. Ich sehe schon die Blitze. Aber Halloween, genauso wie Karneval, ist für mich arbeitstechnisch immer voll anstrengend, weil danach kommen vielleicht voll viele Meldungen vom Jugendamt in meine Familie. Dann werde ich angerufen, dann muss ich wieder irgendwelche Sachen klären, warum Fritzchen jetzt bis 2 Uhr nachts besoffen war, warum Fritzchen nicht rausgelassen wurde, obwohl er das hätte gewollt. So, warum Özlem auf der Party war und so. Und dann gibt es immer voll viel Drama und voll viel Stress. Karneval ist noch schlimmer, aber Halloween ist dann auch. Also ich habe heute viel zu tun gehabt.
Und jetzt auch noch Podcast-Aufnahme. Mann.
Ja, ja, so ist das.
Und auch noch über so ein wunderbar seichtes Thema wieder einmal.
Schöne Überleitung, die schönste Überleitung, wie der Mut sieht.
Genau, denn wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, ihr seid hier bei einem Teil 2, also der Teil 1 ist schon vor 2 Wochen rausgekommen. Und heute geht es wieder mal um Psychosen. Letzte Folge war ja ein bisschen philosophischer angehaucht. Es ging sehr viel darüber, was ist Wahrnehmung, was ist eine Psychose, wann fängt eine Psychose an und was ist überhaupt Wahrnehmungsverlust, ab wann kann man überhaupt davon sprechen und verschwimmen da nicht so ein bisschen die Linien. Also ich fand es sehr, sehr spannend. Heute wird es wieder ein kleines bisschen unphilosophischer, denn wir werden heute darüber sprechen, wie man eine Psychose erkennt. Sollte man jemanden in seinem Umfeld haben, der eventuell eine Psychose hat? Und es wird um Psychosen in der Familie gehen. Wir haben ja letztes Mal schon ein ganz bisschen die postpartale Psychose angesprochen in deinem Einstiegsfall. Da werden wir heute noch mal mehr drüber sprechen, genauso wie es ist, wenn Eltern eine Psychose haben. Und dann kommt noch das riesige Feld der Behandlungsmöglichkeiten. Das ist ja auch ein bisschen kontrovers, weil wenn man sich die letzte Folge angehört hat, dann weiß man ja schon, wie viele Interpretationsmöglichkeiten es gibt, wenn es ums Thema Psychose geht. Also wann fängt eine Psychose an und wann muss man die überhaupt als solche bezeichnen und ab wann ist es denn gefährlich und so. Und jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, wie es dann auch mit Behandlungsmöglichkeiten aussieht. Also ab wann muss man eine Psychose überhaupt behandeln? Und muss man jemanden einweisen, wenn er in einer Psychose steckt? Und wer entscheidet das? Das ist nochmal spannend. Da kann man dann wieder ein bisschen schwafeln.
Da schwafelafeln wir wieder.
Da schwafelafeln wir wieder ein bisschen vielleicht und philosophieren, weil es da ja sehr viele unterschiedliche Meinungen zu gibt. Aber jetzt zu Beginn, hast du wieder einen kleinen Einstiegsfall für uns?
Ja, habe ich. Und zwar geht es um einen jugendlichen Jungen. Also der ist da, als ich ihn kennengelernt habe, 17 geworden. Und ich sollte Elternberatung machen bei den Eltern, also klassische SPFH, sozialpädagogische Familienhilfe. Und der Junge war schon ja nicht so Mainstream. Also irgendwie hat meine Snipper-Nosy bei dem angeschlagen. Ich konnte aber noch nicht sagen, wieso. Also die Eltern hatten natürlich einige Verständigungsproblematiken, deswegen war ich ja auch da, um irgendwie die Übersetzungsbrücke zu machen. Aber ich habe ihn auch ein paar Mal alleine gesehen. Da hat er zum Beispiel immer so abwesend gewirkt. Und zuerst habe ich gedacht, okay, der träumt sich weg. Ist das ein ADS? Irgendwas ist doch da. Und dann hat er mir halt irgendwann gesagt, dass er Stimmen in seinem Kopf hat, die ihm halt was erzählen. Und ich war natürlich direkt um Jottes Willen der Stimmen. Oh Gott, was machen die denn? Sind die bedrohlich? Und die waren überhaupt nicht bedrohlich für ihn. Die erzählen ihm halt manchmal Sachen. Oder sagen ihm, was er essen soll oder was nicht. Und das Einzige, was er nervig fand, war, dass wenn er in einem Gespräch war, dass dann irgendeine Stimme in seinem Kopf reingegrätscht hat und ihm dann irgendwie was anderes erzählt hat.
Okay.
So. Dann habe ich gesagt, okay, das müsste mal diagnostisch abgeklärt werden. Er selber hatte auch gar keinen Leidensdruck. Ich war zugegebenermaßen, das ist schon ein paar Jahre her, war echt ein bisschen überfordert, weil ich Psychose als negativ, bedrohlich und gefährdend so abgespeichert hatte. Und da war ich bei einer ganz tollen Psychiaterin, mit der ich auch sehr, sehr, sehr gerne arbeite. In Aachen gibt es aus meiner Sicht nicht viele gute Psychiater, aber ein paar, die finde ich richtig fit und toll und mit denen arbeite ich viel zusammen und versuche auch alle meine Familien an die anzubinden. Also wenn die vorher bei einem anderen Psychiater waren und da eine Diagnostik haben durchlaufen lassen, und ich mir unsicher bin, dann bin ich eigentlich oft so dreist und sage, ich würde das gerne nochmal anders abchecken lassen. Manchmal spielt es keine Rolle, aber manchmal eben schon, wenn es halt so um kleine, wichtige Feinheiten in der Diagnostik geht. Und deswegen wusste ich, okay, egal, was die Psychiaterin da sagt, ich werde dem auf jeden Fall vertrauen können. Und sie sagte dann ja, nach der Diagnostik sagte sie dann ja, dass könnte eine Psychose werden oder beziehungsweise es könnte irgendwann sich auch weiter ausbauen. Im Moment würde er davon erzählen, aber sie würde da jetzt gerade nichts machen. Und ich war völlig baff, wie an der Psychose nichts machen. Und dann hat die mir echt was gesagt, was mich nachhaltig so beeindruckt hat, dass ich immer wieder auch in anderen Fällen darüber nachdenke. Dann sagt die, warum denn? Er ist doch nicht gefährlich, er macht doch nichts und er hat keinen Leidensdruck. Nur weil wir das komisch finden, müssen wir doch ihm nicht ein Problem andichten. Und das fand ich total bemerkenswert. Fand ich richtig gut. Und so mache ich das quasi jetzt auch in vielen anderen Sachen in Familien. Naja, wenn die selber keinen Leidensdruck haben, ich aber denke, das müsste anders gemacht werden, ist das ja mein Problem, meine Lebenswelt, meine moralischen Vorstellungen. Wenn es keine Gefährdung gibt oder keine Vernachlässigung, oder dann müssen die ja nicht alles so machen, wie ich es gerne hätte, sondern so, wie es für die gut läuft. Und so ist der Junge jetzt, ich weiß nicht, wie alt ist der jetzt? Mitte, Ende 20? Und ich weiß nicht, ob er mittlerweile Medikamente dafür bekommen hat. Er wollte auch keine. Aber ich habe danach noch 2-3 Jahre immer wieder was von der Familie gehört. Und da war das genauso. Der hat mal die Stimmen gehört, mal nicht. Aber die waren halt nie bedrohlich, haben ihn nie zu Quatsch animiert und er hatte nie einen Leidensdruck. Ja, so kann es halt auch laufen, Leute.
Tja, und jetzt stell dir mal vor, die Psychiaterin hätte gesagt, oh mein Gott, der muss sofort in die Klinik. Und darüber werden wir dann später noch sprechen, weil genau das ist ja auch der Knackpunkt bei der Sache. Aber das war jetzt ein kleiner Teaser, darüber werden wir später noch auf jeden Fall sprechen. Wer die letzte Folge noch nicht gehört hat, sollte das unbedingt machen vor dieser Folge, weil wir in der letzten Folge natürlich auch dieses ganze Basiswissen abgeklappert haben, ne? Also Definition und so weiter. Deswegen bauen wir jetzt in der Folge natürlich ein bisschen darauf auf. Also wenn ihr das nicht versteht zu 100%, was wir hier babbeln, dann auf jeden Fall nochmal Teil 1 anhören. Weil ich sage das, weil wir jetzt über die Früherkennung sprechen werden. Und dafür muss man ja schon wissen, wie eine Psychose definiert wird. Ich finde die Früherkennung spannend, weil die Psychose ist ja zu 100% an die subjektive Wahrnehmung gekoppelt. Und wenn jemand schon immer in dieser Realität lebt, kann ich mir vorstellen, dass es schwierig ist, das für Außenstehende zu erkennen, dass er in einer anderen Realität lebt. Solange er halt eben oder er oder sie eben nichts macht, was jemand anderen oder ihn selbst gefährdet. Wie bekommt man das mit, dass jemand eine andere Wahrnehmung hat, dass jemand etwas anderes sieht, ohne jetzt Hollywood-like da irgendwelche Leute abschlachtet, weil er denkt, dass er vom Dämon besessen ist. So, ne? Darüber haben wir in der letzten Folge auch ganz viel gesprochen. Ne? Also dieses Hollywood-Thema mit Psychosen.
Wir haben auch ein bisschen Jesus drin gehabt.
Ja, genau. Jesus war auch mit drin. bisher habe ich noch von niemandem mitbekommen, dass er sich angegriffen gefühlt hat. Ich hoffe, das bleibt so, Leute. Ne? Also, ja. wie kann man das am besten machen und wie machst du das auch in deiner Arbeit? Also jetzt bei dem Anfangsfall war es ja so, dass der Junge dir das gesagt hat, dass er Stimmen hört. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele das nicht sagen, auch nicht sagen können, weil sie es nicht artikulieren können oder nicht beschreiben können, was sie hören und das vielleicht auch gar nicht als ungewöhnlich sehen, weil sie ja nicht wissen, dass alle anderen keine Stimme im Kopf haben und das deswegen auch gar nicht als erwähnenswert finden.
Ja, absolut. Also manchmal checken die ja auch gar nicht, dass das irgendwas Seltsames ist und oft geht es ja auch nicht nur um Sachen hören, sondern auch um Sachen sehen und für die ist das halt dann manchmal vielleicht ja auch schon Alltag, wenn die älter sind. Als Kinder und Jugendliche natürlich nicht, aber wenn die älter sind, dann ist das einfach Bestandteil deren Lebens. So. Und ich hatte mal ein Mädchen, meine Kollegin hat so eine Uhr gekauft, die verschiedene Töne abspielt. So verschiedene Klänge von Vögeln, Vögelgezwitscher. Jede Stunde ein anderer Vogel. Super ätzend, super nervig, absoluter Abfall. Also für mich wirklich Horror. Und ich sitze da mit der jungen Frau. Zu dem Zeitpunkt war sie 23 Jahre alt und wurde halt trotzdem vom Jugendamt noch betreut, weil sie halt über diesen 35a-Paragraf eine Diagnose hatte und somit auch ein Recht auf längere Unterstützung als die normale Jugendhilfe den jungen Erwachsenen zuteilhaben lässt. Und einer von diesen komischen Vögeln fing auf einmal in der vollen Stunde tierisch an zu zwitschern Und ich habe mich tierisch erschrocken und sie hat gar nichts. Die hatte überhaupt gar keine Reaktion. Und da habe ich gesagt, boah, das ist so nervig, ich muss echt mal die Batterie rausnehmen. Dann hat sie gesagt, oh, das haben Sie jetzt auch gehört? Das ist ja beruhigend. So, und ich wusste bis zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass es auch solche Problematiken bei der jungen Frau zu geben scheint.
Also, ja, klar, siehst du, das meine ich ja. Also, ja. Die, wenn die das halt überhaupt gar nicht beeinträchtigt im Alltag und dann einfach ab und zu was hören, ach so, okay. Also, ja, wo ist denn das Problem?
Ja, genau, genau. Also sowas zum Beispiel, ne? Seid einfach achtsam und guckt euch um. Das sind natürlich aber die seltensten Momente, wo es bei Betroffenen auffällt. Also generell ist es so, dass durch die Früherkennung ein eventueller Ausbruch vermieden werden kann oder ein abgeschwächter Verlauf der Psychose. Wir haben ja beim letzten Mal auch darüber gesprochen, dass Psychosen immer wieder kommen und gehen können bei manchen Krankheitsbildern. Und wenn man selber schon verstanden hat, okay, ich leide darunter und das ist nicht gut, wenn ich da drin bin, dann kann man als Therapieziel für sich formulieren, woran merke ich, dass die nächste Psychose anrollt und ich dann wieder Medikamente nehmen muss. Man muss ja nicht immer Medikamente nehmen. Bei einer Schizophrenie wird das so angeraten, dass man da dauerhafte Medikation bekommt. Aber bei den anderen, bei Depressionen oder so, was wir bei der letzten Folge besprochen haben, muss man ja nicht zwangsläufig dann sein Leben lang irgendwelche Medikamente nehmen, wenn man einmal eine Psychose hatte. In der letzten Folge haben wir auch darüber gesprochen, dass 1-2% der Gesamtbevölkerung Deutschlands einmal im Leben eine Psychose bekommt. Das bedeutet ja, dass wenn du eine bekommst, dann musst du ja nicht dein Leben lang irgendwelche Medikamente nehmen. Es kann aber sein, dass du dann auch mal ein zweites Mal irgendwann eine Psychose bekommst, wenn du irgendwelche Stressattacken hast oder so oder irgendwelche Hormonumstellungen. Und dann kann man überlegen, okay, woran kann das Umfeld und du selber merken, dass sowas wieder anrollt. Und das kann dann halt den Verlauf mindern. Das Umfeld kann das mitbekommen und auch einer selbst, wenn man merkt, dass der oder die Betroffene sich aus den sozialen Bindungen weiter rauszieht, dass die anfangen, sich zu isolieren. Also du bist ja auch ein hochsozialer Mensch und bist gerne und viel mit deinen Freunden in Kontakt. Und wenn dann alle deine Freunde irgendwie deinem Freund schreiben würden, was ist denn mit der Miriam los? Ich habe schon lange nichts mehr von der gehört und die zieht sich voll zurück und so. Und er dann auch das Gefühl hat, ja, irgendwie ist die auch mir gegenüber komisch, obwohl wir zusammen wohnen. Das könnte so ein erstes Indiz sein. Könnte aber ja auch alles andere sein, ne? Muss man ja auch
sagen. Ja, ich wollte gerade sagen, das kann ja auch wirklich alles andere sein, ja.
Das ist ja häufig so in unseren Thematiken. Das sagst du ja ganz oft. Ja, aber es kann ja eigentlich dann alles sein. Ja. Dann geht es darum, dass zusätzlich so Lebensfreude und Leistungsfähigkeit vermindert werden. Also Stück für Stück bist du weniger leistungsfähig, Stück für Stück wirst du fahrig, wirst du schneller genervt, hast du weniger Lebensfreude. Das ist so, das geht nicht von jetzt auf gleich, sondern es ist so ein Prozess.
Also bevor du die Psychose bekommst sozusagen.
Genau, genau. Mhm. Das sind so Früherkennungszeichen, dass irgendwie was wieder im Anrollen ist. Sein kann.
Aber
sein
ist, kann. Ist das auch, wenn man das erste Mal eine Psychose bekommt? Oder ist das jetzt, wenn man schon mal eine hatte und das dann
egal.
Anzeichen sind? Okay, ja.
Ja, das ist egal. Nur beim ersten Mal weißt du natürlich nicht, worauf du achten sollst.
Und wenn deine Partnerin oder dein Partner schon mal eine Psychose hatte, dann ist es natürlich dadurch dann einfacher, in Anführungszeichen, zu erkennen, weil du dann weißt schon, okay, geht es jetzt eventuell wieder los, wie als wenn du halt gar keine Ahnung hast. Ne?
Ja. Was ich häufig erlebe, ist, wenn Eltern betroffen sind, die Kinder haben, die entweder an Schizophrenie leiden oder depressionsbedingt oder manisch bedingt Psychosen entwickeln, dass die auch zu Selbsthilfegruppen gehen und die ein ganz super, super gutes Auge darauf haben. Und sagen, okay, jetzt geht's wieder los, jetzt wird er wieder so. Ich hatte, wie du schon gesagt hattest, auch mal eine Mutter, die genau sagen konnte, jetzt geht's wieder los. Der fängt wieder an, weniger zu schlafen. Der fängt wieder an, rumzulaufen, vor sich hin zu brabbeln. Das ist der nächste Schub. Der hat wieder nicht gut geachtet. Nee, das kann ich nicht sagen. Das ist der nächste Schub. Punkt.
Es ist ja voll häufig so, dass Eltern dann richtige Experten werden, wenn ihre Kinder an irgendetwas leiden.
Auf jeden Fall. Das ist ja auch
nicht nur bei psychischen Erkrankungen so, sondern auch wenn die Kinder irgendeine andere Erkrankung haben, dass die Eltern dann die besten Experten auf der ganzen Welt werden über diese Krankheit und die Kinder ja dann so gut kennen und so gut einschätzen können, dass sie das sofort alles einordnen können.
Ja, total krass. Deswegen finde ich es auch gut, wenn jeder mit Expertise auch immer wieder sagt, sie kennen ihr Kind am besten. Was denken Sie denn darüber? Wie reagiert das denn sonst? Ist das wirklich was Außergewöhnliches oder ist das was Gewöhnliches? Und das auch wirklich ernst nehmen und nicht sagen, ja, ja, die Eltern. Sind wieder irgendwelche Heli-Eltern, Rasenmäher-Eltern, haben wir ja jetzt alles, wissen wir ja, was los ist. Dann ist auch noch so ein Punkt für einen selbst, dass Aufgaben, die man gut erledigen konnte im Alltag, auf einmal nicht mehr gut zu erledigen sind, wie Ausbildung oder Beruf oder so. Sonst kriegst du locker eine 40-Stunden-Woche hin und auf einmal kriegst du schon die Krise mittwochs und weißt nicht, wie du die nächsten 2 Tage schaffen kannst, weil du einfach so ausgelaugt und fertig bist und so überlastet. Man wird so extrem dünnhäutig. Also Psychosen werden oft auch so mit Dünnhäutigkeit, extremer Dünnhäutigkeit verglichen. Dann, wenn so klassisch Ängste oder Depressionen auftreten, das haben wir ja in der letzten Folge auch schon besprochen, dass das auch eine Gefahr sein kann. Und dann diese Hyperaktivität, diese innere Unruhe, diese Schlaflosigkeit manchmal, diese Nervosität, dieses Schreckhafte, sowas zum Beispiel. Immer so auf Anspannung zu sein, auf Obacht.
Ja, macht ja Sinn, wenn du drüber nachdenkst, dass Psychosen ja auch häufig was mit Paranoia zu tun hat. Das zahlt ja genau darauf ein, also dass man dann viel sich häufiger umschaut und einfach ängstlicher ist. Macht schon Sinn, dass das dann quasi so ein Vorzeichen sein kann, dass wieder etwas im Anrollen ist oder überhaupt etwas im Anrollen ist.
Ja. Ein Vater hatte gedacht, dass seine Tochter Psychosen entwickeln würde, weil sie angefangen hat, mit sich selbst zu sprechen. Und er war halt wirklich sehr übervorsichtig und hatte ganz viele Sorgen selber und ganz viele Ängste selber und war sehr unsicher und hat das auch auf die Erziehung auf die Tochter übertragen. Und die hat halt angefangen, Selbstgespräche zu führen. Die hatte gar nichts. Die hatte einfach gar nichts. Da mussten wir mit dem Vater halt wirklich daran arbeiten, dass er nicht jegliche Ängste überträgt. Die hat einfach gerne Selbstgespräche geführt. Die ist durch die Bude gerannt und hat halt mit sich selbst, okay, du musst jetzt vielleicht das noch machen. Ach, jetzt, shit, jetzt hast du schon wieder die Hausaufgaben vergessen. Ja, machst du gleich noch. Die hat laut überlegt. Da war gar nichts. So, und er wollte ihr aber einreden, dass das ein Problem ist. Das wurde dann irgendwann auch ein Problem, weil sie gedacht hätte, sie hätte tatsächlich ein Problem. So, und jetzt bist du wieder mit deiner subjektiven Wahrnehmung, was du eben gesagt hast. Wo fängt das denn jetzt an?
Ja, klar. Ja, und vor allem, wenn jemand dir das einreden will, dass das ein Problem ist, dann denkst du auch, ist das jetzt, okay, ist das jetzt ein Problem?
Also. Ja, vor allen Dingen, wenn es dann der Papa ist.
Oh, ich muss gerade an einen Fall denken, den du mir vor Jahren mal erzählt hast.
Welcher Fall?
Da hattest du auch noch deinen ersten Hund und hast mit dem gearbeitet. Ja. Und hast ja auch da auch schon tiergestützt gearbeitet. Und du hattest einen Jungen.
Oh, meinst du das Gruselkind?
Ja, genau, ja, das Gruselkind, ja.
Oh, nee, krieg ich jetzt noch Gänsehaut.
Ich erzähl das jetzt immer noch Leuten, weil ich das so abgefahren finde.
Ja, erzähl. Also, erzähl du mal einen Fall von mir, das finde ich cool.
Also es war
kriege ich immer noch Gänsehaut.
Also ich hoffe, dass ich das jetzt noch richtig zusammenkriege. Aber es war wohl so, dass das Kind gesprochen hat, mit sich selbst gesprochen hat, aber eben nicht so, wie du es gerade erzählt hast mit, ja, da musst du noch das machen, sonst musst du noch das machen, sondern mit einer anderen Person geredet hat. Und halt auch die Stimme hat sich auch verändert, wenn er eben mit einer anderen Person geredet hat. Oh Gott, das ist schon so gruselig. Und dann war es so, dass du den Jungen mit deinem Hund in einem Zimmer hattest und der Junge hat was gesagt und dann hast du gesagt, ach, was hast du denn gerade erzählt? Hast du gerade mit der Ria geredet? Ria heißt der Hund. Und dann hat der Junge gesagt, nein, ich habe mit keinem geredet. Und du so, ah, echt doch, du hast doch gerade was gesagt. Und dann der Junge, ich hab gesagt, ich hab mit keinem geredet.
Ja, genau, so ähnlich war es, genau. Ja, also der hat das dann wirklich ganz, ganz, ganz bedrohlich, hat er dann gesagt. Und jetzt haben wir auf ein bisschen Gruselfaktor nach Halloween. Boah, da wird mir auch immer noch, der hatte auch einen ganz komischen Gesichtsausdruck tatsächlich.
Oh,
und ja, hat so in der Ecke gesessen und so. Also es war wirklich, meine Snooper-Nosy hat sowas von dermaßen Alarm geschlagen, wie lange danach nicht mehr. Es war echt richtig creepy, vor allen Dingen, weil ich diese andere Stimme gehört habe. Leute, ich habe gehört, dass eine andere Stimme in diesem Raum war. Das war halt richtig, richtig krass.
Ja, weil er seine Stimme ja verzerrt hat, oder? So war es doch, oder?
Nein, der hatte multiple Persönlichkeiten.
Ja, aber er hat ja, ich meine, du hast ja die andere Stimme, hat er ja auch gesprochen, meine ich damit.
Ja, er hat die andere Stimme gesprochen, ja, ja. Aber die war so anders. So anders. Ja. Ich wusste ja, dass kein anderer in diesem Raum ist. Und der hat mit der
Persönlichkeit.
Ja, das wird auch noch krass. Aber der hat ja mit der Stimme, die haben ja richtig diskutiert mit dem Hund. Okay, lass uns bitte wieder zurück zu.
Ich finde, ich finde aber, dieser Junge wirkt nur so gruselig, weil er diesen Satz gesagt hat: Ich habe gesagt, da ist niemand. Also weil er das selber quasi so, weil er offensichtlich wusste, dass da was ist, aber selber es forciert hat, dass das keiner hinterfragt. Ich finde, das ist das Gruselige daran. Multiple Persönlichkeiten an sich ist ja nicht unbedingt gruselig oder so, aber dieser Junge war einfach so der Inbegriff von jedem Horrorfilm, den man jemals überall gesehen hat. Das war so das Gruselige daran. So. Also alles, was du so über irgendwelche Kinder, die, was weiß ich, besessen sind oder sowas, ne, das ist
die reagieren
auch so
genauso.
Das ist natürlich auch so eine Stigmatisierung von Leuten mit multipler Persönlichkeit, aber ey, dieses Thema, wenn wir das irgendwann machen, da bin ich mal so tief eingestiegen, weil ich das sowas von dermaßen faszinierend finde. Oh mein Gott. Es gibt ja auch Videos, ne, von Leuten, die eine multiple Persönlichkeit haben. Ich glaube, inzwischen heißt es, glaube ich, gar nicht mehr multiple, sondern
dissoziative.
Ja, genau. Und du siehst dann quasi, wie diese Menschen dann einen anderen Menschen nach vorne holen, sagen sie auch häufig. Und du denkst wirklich, das ist das real, das ist ja der Wahnsinn. Also wirklich, wenn wir darüber mal eine Folge machen, dann müssen wir, glaube ich, wirklich 5 Stunden einplanen, weil das finde ich sowas von dermaßen faszinierend. Also, boah, dass die Psyche anstehen kann, was unser Körper machen kann, das ist einfach der Hammer. So, kurzer Exkurs, aber ja, dieses Gruselkind. Da musste ich gerade dran denken, als du erzählt hast, dass das Mädchen mit sich selbst geredet hat. Und das war ja kein Problem, aber dieser Junge war...
Nee, das war kein Problem. Boah. Da hat meine Snooper-Nosy auch nicht angeschlagen.
Wir haben ja eben schon ganz kurz darüber gesprochen, wie Eltern sind, wenn die Kinder eine Psychose haben, also dass sie zu absoluten Experten werden. Es gibt ja aber auch Familien, wo die Eltern diejenigen sind, die eine Psychose haben. Und wie geht die Familie damit um? Also was macht das mit dem Familiensystem? Was macht das mit den Kindern? Wie kann man mit solchen Eltern arbeiten?
Ja, also Angehörige sind immer in besonderer Form betroffen. Vor allen Dingen Kinder, weil die halt oft noch in einer großen Abhängigkeit zu den Betroffenen leben. Also wenn man sich vorstellt, dass ein Elternteil halt ständig an Psychosen leidet und dadurch nichts zu essen auf dem Tisch bekommt, vielleicht nicht arbeiten gehen kann, aber auch keine Anträge stellen kann, dann ist es, glaube ich, gut vorstellbar, dass die Kinder häufig in schlechteren Wohnverhältnissen und ungünstigen sozialen Verhältnissen aufwachsen. Häufig, nicht immer. Es gibt natürlich auch einige, wo das nicht so ist. Ne? Ich rede jetzt so vom großen Ganzen. Und natürlich ist es auch ein massiver Unterschied. Hier gehe ich jetzt eher mit Eltern mit Psychosen aus, die regelmäßige Psychosen haben. Natürlich ist es so, dass wenn ein Elternteil, ich sag jetzt mal, eine postpartale Psychose bekommt, einmal, ja, oder wenn es 2 Kinder bekommt, dann 2-mal, ist es was anderes für die betroffenen Kinder, als wenn die in regelmäßigen Abständen irgendwie psychotische Schübe bekommen. Und es ist auch ein Unterschied, ob die Eltern in Behandlung sind oder, wir haben ja auch in der letzten Folge gehört, wie lange das dauern kann, bis es erkannt wird und dann die Behandlung anfangen kann. Und wenn man jetzt davon ausgeht, ne, wenn wir über die Phasen nochmal nachdenken, dass diese Vorlaufphase eine Dauer von 2 bis 5 Jahren haben kann, dann ist das schon verdammt lang, 5 Jahre für ein Kind. Und dann nochmal eine unbehandelte Phase, dann weiß man, dass es so ist, aber dann ist es unbehandelt von 6 bis 12 Monaten. Wir reden hier über das halbe Leben eines Kindes, eventuell, wenn es schlecht läuft. Ist natürlich was anderes, als wenn man eine postpartale Psychose bekommt, das früh, hoffentlich früh erkannt wird und man dagegen wirken kann. Da haben die Kinder natürlich keine großen Einschränkungen.
Ja.
Das kann man auch gut mit denen aufarbeiten.
Ich fand es letztes Mal auch schon so krass, dass die Phasen der Psychosen so unfassbar lang sein können und dadurch natürlich die Diagnose sich auch hinzieht. Also es ist ja nicht so, du hast jetzt Symptome und das kriegt sofort jemand mit, weil es so krass und außergewöhnlich ist. Eine Woche später hast du die Diagnose und bist dann einen Monat später irgendwie schon in Behandlung. Sondern es baut sich auf, es baut sich auf, es baut sich auf, es baut sich auf. Und Kinder sind ja so feinfühlig, die bekommen sowas ja mit. Also wenn Mama sich verändert oder Papa und im Alltag einfach irgendwann anders agiert, dann kannst du nicht sagen, ja, die Kinder sind, keine Ahnung, 5 und 6, sie kriegen das eh nicht mit. Also die kriegen das natürlich mit.
Natürlich. Und es geht ja auch darum, dass sie einfach benachteiligt sind. Also wenn wir jetzt von dieser Form sprechen, dass es mehrere Psychosen hintereinander gibt oder eine lange, die lange unentdeckt ist, dann spricht man ja auch davon, dass eventuell niedriger Bildungsgrad der Eltern da ist, weil durch die Psychose Schule, Ausbildung oder ja, Arbeit abgebrochen wurde. Ne?
Wenn die Psychose schon länger im Spiel ist.
Genau, genau. Und es ist auch so, dass es häufig Verwahrlosung gibt, Vernachlässigung oder vielleicht sogar Misshandlung durch Überforderung. Wenn ein Elternteil zum Beispiel die ganze Zeit arbeiten ist oder es um alleinerziehende Elternteile geht. Ich meine, das müssen wir ja auch immer wieder sagen, das ist nun mal die Realität von ganz, ganz vielen Kindern, dass einfach ganz viele Elternteile alleinerziehend sind oder sich das dann teilen. Eine Woche hier, eine Woche da, ne? Und ein Elternteil quasi so abdriftet in dem eigenen Gedankensumpf, dass es vergisst, mit dem Kind zum Arzt zu gehen, mit dem Kind Wintersachen zu kaufen, dem Kind was Ordentliches zu essen zu machen, eventuell zu Hause aufzuräumen, dann sind vielleicht Tiere im Spiel, habe ich auch schon erlebt, dann stapelt sich der Katzenkot überall und die Kinder müssen gucken, dass sie selbstständig einkaufen gehen, die Zähne sind nicht geputzt. Das machen die Eltern ja nicht, weil sie kein Interesse an den Kindern haben, sondern weil der Kopf so voll mit den Gedanken ist und eventuell mit den paranoiden Gedanken ist, dass die für nichts anderes mehr Gedanken haben.
Und dazu kommt ja auch noch, die Psychose an sich ist natürlich ein Problem in dem Fall, aber auch das, was nach der Psychose kommt, das hast du ja letztes Mal auch erklärt, diese Phase nach der Psychose, wo die Eltern ja dann auch nicht zu 100% da sind häufig oder da sein können. Das heißt, selbst wenn dieser Schub, dieser akute Schub vorbei ist, ist ja danach nicht so zack und alles ist wieder tutti futti. Sondern danach kommt ja auch die Phase, wo die Eltern dann, jetzt, das hast du ja letztes Mal erzählt, die Phase nach der Psychose, dass man dann auch ja fast schon, also nicht depressiv, sondern wie hast du das gesagt, dass man antriebslos ist, genau, dass man antriebslos ist, dass man ja weniger Freude hat oder Freude zeigen kann und so. Das affektiert natürlich auch das Familienleben.
Total, natürlich. Und dann ist es so, dass es eventuell auch häufige Verluste von den Bezugspersonen gibt. Entweder durch stationären Aufenthalt der Betroffenen oder durch, wenn man über manische Psychosen spricht, vielleicht auch durch ständig wechselnde PartnerInnen. Das ist halt auch so ein Punkt, der betrachtet werden muss. Für Kinder ist es wichtig, klare Bezugspersonen zu haben, nicht häufig wechselnde Bezugspersonen zu haben. Vor allen Dingen in den jungen Jahren. Ich habe ja auch schon einige Mal darüber gesprochen. Und das ist natürlich da häufig nicht gegeben aufgrund der Erkrankung. Vor allen Dingen, wenn sie unbehandelt ist. Oder man kann auch ein paar Jahre absolut symptomfrei sein, in der Schizophrenie zum Beispiel. Und dann auf einmal wieder kommt die nächste Welle, die angerollt kommt. Und da braucht man einfach ein super, super, super gutes soziales Umfeld. Leute, die nach dem Kind gucken, die stabil sind, die, wo das Kind gut angedockt ist, bei Therapeuten, bei irgendwelchen Treffen mit Gleichgesinnten, die auch psychisch erkrankte Elternteile haben. Zum Beispiel auch gute Unterstützung im Familienkreis, wenn das möglich ist, oder aber auch im Freundeskreis. Also irgendjemand, der das Kind dann auffangen kann.
Hey.
Das ist total wichtig. Damit die Eltern einfach auch gut in die Genesung gehen können, um dann wieder ganz fit für die Kinder da sein zu können. Aber das ist zum Beispiel auch kein Grund, um ein Kind aus einer Familie rauszunehmen.
Aber das sind da jetzt ja alles Fälle, wo die Psychose wirklich so akut ist, dass es das Familienleben beeinträchtigen kann.
Ja, genau.
Also es gibt ja wahrscheinlich auch Fälle, wo Eltern eine Psychose haben, die wie bei deinem Anfangsfall sind, die keinen negativen Einfluss haben und wo es dann so weiterlaufen kann, oder?
Ja, genau. In der letzten Folge war ja die Mutter betroffen, die hat sich relativ früh Hilfe gesucht und dann wurde das gut behandelt und die ist jetzt symptomfrei und auch medikamentenfrei und fertig ist der Lachs.
Die hatte die postpartale Psychose, oder?
Genau. Also was man nicht vergessen darf, ist, dass diese Kinder einfach wirklich unterm Radar laufen, dass die häufig von Armut geprägt sind und dass es halt nicht so ist, dass die Familien da selbst verschuldet irgendwie reingekommen sind, sondern dass die Umstände das so gemacht haben. Und dass die Kinder in der Regel im schlimmsten Fall 3 oder 4 Jahre in diesem System leben, dann kennen die das ja auch nicht anders. Dann sind die dann vielleicht 8 oder 9 und haben gelernt, mit diesem Chaos zu leben und finden das gar nicht schlimm. Und Mama ist manchmal ein bisschen durchgeknallt und Papa hat manchmal komische Gedanken im Kopf oder sagt dann komische Sachen, ne? Und übernehmen dann häufig dann auch die Rolle für kleinere Geschwister oder auch für die Elternteile, sich um die zu kümmern. Das kann halt auch häufig passieren. Da haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass dann so eine Umkehr von Eltern-Kind passiert oder passieren kann.
Und das mit Armut, das meinst du, weil es, also, weil eigentlich kann Psychosen ja, können ja jeden treffen.
Ja.
Ich habe mich nur gerade gefragt, warum die von Armut geprägt sind.
Bei denen, wo es halt längere anhaltende Psychosen gibt, ist es ein großes Risiko, dass die dadurch ihren Job verlieren können, dass die dadurch nicht in der Lage sind, irgendwelche Anträge zu stellen beim Jobcenter. Die sind ja nirgendwo angebunden. Wenn ich jetzt eine Psychose kriegen würde und ich wäre alleinerziehend, so, ich wäre völlig überfordert damit, zum Jobcenter zu gehen, Termine einzuhalten. Irgendjemand will was von mir. Ich muss irgendwelche Dokumente einreichen. Und es würde ja, kein Schwein würde es ja an Furz interessieren, ob ich das schaffe oder nicht. Also reden wir hier auch häufig nicht von Armut wie Bürgergeld oder so, sondern die haben tatsächlich dann gar nichts. Weil die es teilweise eventuell noch nicht mal schaffen, Anträge zu stellen. Und wenn sie dann schaffen, Anträge zu stellen, dann muss man auch gucken, die haben ja oft auch keinen Bezug zu Geld, wenn die in einer Psychose sein können. Wenn man eine manische Psychose zum Beispiel hat, dann geben die ja Geld aus wie sonst was. Zum Beispiel können sie. So, dann haben sie nicht im Blick, dass die irgendwie ein paar hundert Euro zum Essen brauchen. Schulden ist dann häufig auch ein Thema. Also es kommt immer drauf an, was ist das für eine Psychose? Woher kommt die Psychose? Und wie wirkt sich die Psychose aus? Wir haben ja schon gehört, es können ja absolute Höhenflüge sein, es kann was Paranoides sein, es kann ja alles sein. Und je nachdem ist es natürlich auch klar, dass da Armut eine Rolle spielen kann.
Und dann gibt es ja noch die postpartale Psychose, über die wir jetzt schon ein paar Mal ganz kurz gesprochen haben.
Genau.
Über die postpartale Depression haben wir schon gesprochen in unserer Depressionsfolge. Es ist ja so ein bisschen das gleiche Schema, also du bekommst ein Kind und danach passiert was mit deinem Körper, was du nicht vorhersehen konntest mit deiner Psyche und auf einmal hast du eine psychische Erkrankung. Immer wieder auch da wieder faszinierend oder in dem Fall halt heftig, was eine Geburt mit dir macht, eine Schwangerschaft, was sie mit dir machen kann.
Ja, schön.
Du hast ja auch in dem Anfangsfall von der letzten Folge erzählt, Und das war ja eben auch die gleiche Mutter, die das sehr früh erkannt hat oder sehr früh erkannt wurde, die dann sehr früh darauf eingestellt wurde und bei der es dann okay war. Ich kann mir aber vorstellen, dass es gerade, wenn du ein ganz kleines neugeborenes Baby hast, es dann noch mal krasser ist, wenn du betroffen bist, weil dieses Kind ja zu 100% von dir abhängig ist. Wie äußert sich so eine Psychose, wenn es eine postpartale Psychose ist? Also ist das, sind das die gleichen Symptome? Ist das der gleiche Verlauf sozusagen? Oder wie ist da der Unterschied?
Also generell möchte ich sagen, dass ungefähr 1 bis 2 von 1000 Geburten davon betroffen sind.
Also von, das ist ja gar nicht so wenig.
Genau, kann man sagen, wie man will. Ne? Ist gar nicht so viel oder ist gar nicht so wenig?
Nee, das ist echt, also.
Und dass es halt der Auslöser wieder die Hormone sein können und Stress vor oder in der Schwangerschaft. Das kann halt alles dazu führen, dass man kurz vor der Geburt eine Trennung durchlebt hat, einen Tod in der Familie oder im Freundeskreis betrauern musste oder die Schwangerschaft an sich der Horror war. Das kann alles dazu führen. Und in der Regel treten die in den ersten Wochen nach der Geburt auf, in den ersten circa 4 Wochen. Aber generell kann man sagen, wenn man eine postpartale Psychose bekommt, dann innerhalb des ersten Jahres. Danach nicht mehr.
Doch so lange noch. Okay.
Ja, also ich weiß jetzt nicht, wie es ist. Ne? Man weiß ja auch tatsächlich nicht viel über Psychosen. Es ist ja wirklich noch ganz viel unerforscht. Das sind ja alles nur Theorien. Das muss ich ja einfach immer noch dazu sagen. Manche sagen so, andere sagen so, aber die meisten wissen halt irgendwie gar nichts Klares. Das habe ich ja in der letzten Folge auch gesagt. Und ich weiß jetzt nicht, ob man sagen würde, wenn jetzt, weiß ich nicht, das Kind 11 Monate alt wäre und die Mutter würde dann eine Psychose bekommen, weiß ich nicht, ob man dann noch von postpartal sprechen würde oder schon von der normalen. Aber das ist so immer dieses, ja, so in der, im ersten Jahr. Aber in der Regel eher in den ersten Wochen. Und was da wichtig ist, ist, dass bitte, Leute, wenn ihr irgendjemanden kennt, es bitte niemals, niemals ambulant versuchen. Weil ich würde es sofort stationär machen, weil du einfach nicht weißt, was dahinter steckt. Und egal, ob ihr denkt, ihr würdet die Person kennen, in einer Psychose kennt ihr die eben nicht. Die Suizidrate ist bei 5% und die Kindestötung bei 4%. Also ich kriege immer einen kleinen Kackstift, wenn ich irgendwelche Familien habe, wo ein kleines Neugeborenes ist, weil ich dann wirklich Panik kriege und denke, was? Also ich bin, sonst kann ich viel aushalten. Bei älteren Kindern gar kein Thema. Bei Säuglingen bin ich einfach der Schisser vom Herrn. Weil sobald du
weil diese Wesen einfach sowas von zu 100% abhängig sind und sich nicht wehren können und so zerbrechlich und klein und
Aber das sind... das stimmt, aber das sind ja 1- bis 2-Jährige auch, die sind ja auch 100%ig abhängig. Die dehydrieren aber nicht, wenn die nicht eine Flasche bekommen haben.
Das meine ich damit. Ja, die brauchen halt viel, viel mehr Umsorgung und viel mehr Pflege und viel mehr Aufmerksamkeit und
Genau. Ja. Und alles, was wir über Psychose gelernt haben, ist ja, dass die in ihrer Bubble sein können. Und wenn man in seiner eigenen Bubble ist, kann man halt nicht gut die Bedürfnisse von anderen sehen. Und je nachdem, was für eine Ausprägung die Mutter hat, es kann sein, dass die noch mitbekommt, dass das Kind halt die Bedürfnisse hat. Sie kann sich aber nicht drum kümmern. Sie merkt dann, ich bin überfordert. Sie merkt, ich kann die Bindung nicht eingehen. Sie fängt an, komische Sachen zu machen oder so. Ne, dann ist einfach das Leben dieses Säuglings sofort ganz doll gefährdet. Und wenn ihr dann kein gutes Netz habt, wie Oma, Opa, Partner oder Partnerin, die das Baby dann übernehmen können, bitte, sofort stationär. Lasst die Betroffenen nicht mit den Kindern alleine. Wenn ihr merkt, dass irgendwas von dieser Früherkennung ist, dass die fahrig werden, dass die viel weinen, das ist echt nicht witzig. Und auch wenn ihr denkt, ja, ich kann das zu Hause, nein, könnt ihr einfach nicht, nein. Und ihr werdet des Lebens nicht mehr froh, wenn an dem Kind irgendwas drankommt. Oft ist es so, dass die Mutter selber unter diesem Realitätsverlust extrem leidet. Die sind ja nicht fernab von der Welt, die kriegen ja schon noch einiges mit. Die kriegen ja mit, dass das Baby weint, die aber nicht in der Lage sind, ihr eigenes Baby zu beruhigen. Also häufig ist es so, dass die dann auch hyperaktiv werden, nicht mehr gut schlafen können. Ne? So die Sachen, die wir eben gehört haben, dass die ständig irgendwas aufräumen müssen und alle sich denken so, ey, entspann dich doch mal bitte. Und dass die im Alltag halt sehr stark eingeschränkt sind, weil die so das Wesentliche nicht drin haben. Stellt euch vor, wenn ihr das Gefühl habt, die Welt geht unter und ihr müsstet dafür vorsorgen, dann seid ihr so dabei, dieses Gefühl von Angst zu fühlen und alles horten zu wollen und sich da reinzulesen, damit eure Familie irgendwie gut überleben kann, dass ihr gar nicht mehr darauf achten könnt, was das Baby natürlich jetzt gerade will. Die schlimmste Art der Psychose und die gefährlichste Art der Psychose, die Gott sei Dank aber sehr selten ist, wie gesagt 5% und 4%, ist, wenn die Mutter das Gefühl entwickelt, sie sei schlecht für das Kind. Oder dem Kind würde es bei ihr nicht gut genug gehen und das Kind wäre besser dran, wenn es erlöst werden würde. Oder wenn die keine Bindung zu dem Kind aufbauen können und dann ganz fest überzeugt sind, dass das Kind, also dass das Baby dann vom Dämonen besessen ist und es müsste das Baby befreien und die Seele des Babys befreien. Das sind die gefährlichsten Psychosen, die Gott sei Dank selten passieren, aber sie passieren. Und man muss die Leute halt darauf aufklären. Das ist halt wichtig. Das kann halt Leben retten. Verstehe nicht, warum man das nicht schon frühzeitig in der Uni macht. Ehrlich, reg ich mich schon wieder ab. Und die können nichts dafür, ne? Es muss noch nicht mal sein, dass sie irgendeine psychische Erkrankung vorher hatten. Also das nur mal vorweg.
Ja, das sind halt diese besonderen Umstände, die halt die Schwangerschaft dann und die Geburt bedingt.
Genau, ja. Exakt. Und die haben halt oft dieses verringerte Schlafbedürfnis und auch zeitweise Kommunikationsschwierigkeiten. Dass die halt gar nicht mehr gut in Kontakt und in Kommunikation mit der Außenwelt gehen können. Also wenn du nach Hause kommst und deine Partnerin sitzt da mit dem Kind und ist irgendwie, keine Ahnung, murmelt irgendetwas vor sich hin und du versuchst mit ihr in Kontakt zu kommen und die ist gar nicht in der Lage, mit dir in Kontakt zu treten oder weint die ganze Zeit einfach nur, dann kannst du dir ja vorstellen, wie der ganze Tag mit der war, mit dem Kind. Und ich rede jetzt nicht davon, ihr hattet mal einen schlechten Tag und ne, Baby Blues kommt, da haben wir auch schon drüber gesprochen und es ist alles gerade furchtbar. Ich rede von wirklich einer längeren Zeit, wo das so ist. Egal, was das ist, ob das jetzt eine Psychose ist, ein Babyblues ist oder eine Depression ist, das Wochenbett gibt es halt nicht umsonst. Da müssen die wirklich die Mütter gut gepampert werden. Das gibt es halt heutzutage irgendwie gar nicht mehr. Wenig zumindest. Mütter sind dann direkt wieder im Einsatz und wollen das alleine schaffen und der Partner oder die Partnerin ist dann direkt wieder auf Arbeit und auf Jück und ja, da muss das irgendwie laufen, ne? Die nehmen sich gar nicht mehr die Ruhe dafür. Genau, das ist so der Punkt, der mir noch total wichtig war, wenn wir über Psychose sprechen. Es gibt halt auch diese Art der Psychose und die betroffenen Personen können halt unter diesem Realitätsverlust auch leiden und können eine Gefährdung für sich selbst und das Kind darstellen. Und was auch wichtig ist, ist zu sagen, dass alle wissen müssen, das Risiko liegt bei 50-60%, dass eine Wochenbettpsychose beim zweiten Kind wieder auftritt.
Dann ist man ja hoffentlich schon mal gebriefter dann.
Vorbereitet, genau.
Vorbereitet,
da wurde man ja behandelt. Und dann ist das auch oft auch so, dass wenn betroffene Familien sich ein zweites Kind wünschen, dass die dann halt auch ganz offen darüber kommunizieren und sagen so, meine Frau, die hatte dieses Problem, was können wir tun, um es irgendwie medikamentös zu unterstützen, das im Auge zu halten oder. Und das läuft dann gut.
So, jetzt ist ja aber der Casus Knactus. Du hast ja eben gesagt, dass in der postpartalen Psychose auf jeden Fall eine stationäre Behandlung da sein sollte. Was machst du, wenn die Mutter sagt, nee, brauche ich nicht, mache ich nicht, will ich nicht? Und damit wären wir beim Thema Zwangseinweisung.
Da bist du schon die ganze Zeit scharf drauf.
Ja, weil ich das mega spannend finde. So, jetzt haben wir den ganzen Kladderadatsch abgehakt. So, jetzt kommen wir mal zum Wesentlichen. Also. Nee, aber ohne Scheiß, was machst du dann, wenn du sagst, unabdingbar, wirklich unbedingt. Ja, und dann sagt die Mutter, nee.
Gibt es? Dann wäre ich aber direkt so arschig, ich bin leider vom Jugendamt bestellt, Karte, und es geht hier ums Kindeswohl. Mein absolut übergeordnetes Ziel ist das Kindeswohl. Und wenn ich das Gefühl habe, dass der Säugling da nicht gut aufgehoben ist, kann ich sagen, entweder ihr Partner oder ihre Partnerin bleibt mit dem Baby hier in der Wohnung und sie gehen in stationäre Behandlung, oder das Kind kommt raus und sie bleiben hier. Den Arschloch-Move muss ich dann machen, ja. Was auch häufig zieht, weil der Partner oder die Partnerin dann auf die Betroffene wie auf ein Muli einredet. Und die haben ja dann trotzdem das Kind im Blick. Die sind ja keine schlechten Elternteile, weil sie aus tiefstem Herzen ein schlechtes Elternteil sind, sondern weil sie aufgrund ihrer Problematik nicht anders können, als in dieser Bubble zu sein. Und dann ist es häufig so, bei postpartalen Psychosen, dass die dann sich behandeln lassen.
Und was ist, wenn du die Kindeswohlkarte nicht spielen kannst?
Ja, das ist jetzt ein anderer Punkt. Dann habe ich Pech. Da sind wir nämlich beim Thema. Kenne ich auch einige Betroffene, die sehr, sehr, sehr darunter leiden, meistens Elternteile, dass sie ihrem erwachsenen Kind nicht helfen können, sondern zusehen müssen, wie es in der Psychose, ja, drin stecken bleibt. Eine Mutter hat mir mal gesagt, das Schlimmste, was sie mal gehört hat von der Psychiaterin, ist, dass jeder Mensch auch ein Recht auf Krankheit hat. Und die Frage ist da, weiß die Person, dass sie krank ist? Was ist krank? Ab wann ist es krank? Also es ist, da kommen wir wieder ins Geschwafel. Nur weil die Mutter denkt oder die Mutter sieht, okay, das schadet jetzt meinem Kind oder mein Kind ist jetzt gerade nicht so wie früher, ist es da schon eine Situation, um einzuschreiten. Und das ist wirklich super schwierig, weil oftmals leidet das System, das Familiensystem wie Bolle an dieser Ohnmacht. Und Deutschland hat halt ganz klare Regelungen. Nur eine Zwangseinweisung bei Fremd- und Eigengefährdung. So, und wo fängt die Eigengefährdung an? Ist die schon, dass man viele wechselnde Sexualpartner hat, keine Kohle hat, auf der Straße lebt? Ist das schon Eigengefährdung? Ist das schon Selbstverletzung? Reicht das schon? Wer entscheidet das, wenn ich selbstbestimmt auf der Straße leben will? Und die Leute leben ja da extrem in ihrem Narrativ. Wenn man die fragt, geht's dir gut damit? Ja, ja, mir geht's super damit. Und alle sehen, der hat seit 3 Wochen nicht mehr geduscht und hat seit 3 Wochen die gleiche Unterhose an und die Zähne, ne, sind schon faul. Ja, dann können die anderen Leute das sehen. Aber da muss man ihn ernst nehmen, weil er nicht anders kann. Oder muss man ihn vor sich selbst schützen? Es ist richtig, richtig, richtig schwer.
Also es ist ja so, dass Psychiater das anordnen können, eine Zwangseinweisung. Also wenn jetzt der Psychiater in dem Fall von deiner Mutter da die, der Meinung wäre, ja nee, das stimmt schon und die Mutter hat recht, dann würde jemand kommen und sagen, so das war's, jetzt hier ab in die Klinik sozusagen. Und die Frage ist ja auch die, selbst wenn es in dem Moment ein akuter Fall ist, berichten ja auch viele Betroffene davon, dass der Klinikaufenthalt traumatisch war für die.
Ja.
Und das ist ja auch noch die andere Seite. Also erstmal hast du diese riesige Komponente von, ab wann ist jemand gefährlich für sich selbst und für andere? Ab wann braucht man einen stationären Aufenthalt? Ne, wie bei dem Fall, wie bei deinem Einstiegsfall, ne? Okay, der hat eine Psychose und hört Stimmen, aber hat damit kein Problem. Okay, muss man das jetzt behandeln oder nicht? Ne? Da habe ich ja auch schon gesagt, wenn jetzt ein Psychiater gesagt hätte, nee, hör mal, das geht gar nicht, ab in die Klinik, schadet der Klinikaufenthalt dann manchmal mehr, als er hilft? Weil natürlich, ich war noch nie in der Psychiatrie, ich weiß nicht, wie es da läuft. Ich habe mir aber einige Interviews und Dokus darüber angeschaut und Betroffene berichten halt, dass die da festgehalten wurden, dass die Medikamente bekommen haben, obwohl sie keine Medikamente wollten. Und dass sie bis jetzt immer noch traumatisiert sind davon. Und dann muss man sich natürlich schon fragen, was ist der, der Kosten-Nutzen-Faktor dahinter?
Ich finde es halt schwierig, dass in Kliniksituationen Menschen bestimmen, ab wann du nicht mehr krank bist. Also das heißt, wie du schon sagst, ne, wenn ich Ängste habe, durch meine Psychosen sind die Ängste total groß. Und die Psychosen haben ganz viele Ängste in mir ausgelöst und nochmal verstärkt. Dann möchte ich vielleicht Hilfe bei den Ängsten haben. Aber vielleicht nicht bei den Stimmen oder den Halluzinationen oder bei den Geräuschen, die ich da höre. Vielleicht sind die gar nicht so beängstigend für mich. Wer entscheidet das? Warum dürfen die das einfach entscheiden, nur weil ich eingewiesen bin? Und das kann ich schon verstehen, weil Trauma, das werden wir auch noch in Ruhe besprechen, entsteht, wo massive Ohnmacht entsteht. Wo man das Gefühl hat, ich komme aus dieser Situation nicht raus und dass man Todesängste hat. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass genau das hochgradig traumatisierend sein kann, weil man eh schon in einer hochverletzlichen Situation ist, wenn man da eingeliefert wird. Ich denke, also ich, es ist super schwer, es ist so ein individueller Brei, weil es gibt Leute, die sagen, wäre ich mal zwangseingewiesen worden, dann hätte ich nicht mein ganzes Leben zerstört und 5 Jahre lang irgendwie alle Menschen verletzt und jetzt bin ich alleine, habe einen Haufen Schulden, ja nur weil der Staat mir nicht helfen wollte. Sowas gibt es ja auch. Versus, ich wollte das nicht und ich bin hochgradig traumatisiert worden. Und dann noch die Sicht von verschiedenen Familien, die einfach völlig fassungslos darüber sind, dass die in keinster Art und Weise irgendetwas haben, wo sie eingreifen können. Das fängt ja schon bei Jugendlichen an, dass eine Mutter völlig fassungslos ist, wenn ich sage, naja, die 17-Jährige will die Hilfe nicht. Sehe ich den Bedarf? 100%ig. Sieht die Mutter den Bedarf? 100%ig. Die Teenagerin selbst sieht den Bedarf aber gar nicht und hat ganz viel von dem Chaos, was sie verbreitet. Ja, was soll ich denn machen? Soll ich die zu Terminen zwingen? Das ist ja schon schwierig. Da sind wir noch bei Kindern, die ein Vormund ja haben, erziehungsberechtigte Elternteile haben. Selbst da, wenn ich die in eine stationäre Einrichtung stecke und die hat keinen Bock da zu sein, haut die da halt ab. Ja, da kannst du halt nichts machen. Und es ist wirklich ein großer Leidensweg, bis sich das irgendwann hoffentlich dann legt. Also es ist Zwangseinweisung, ja oder nein.
Ein großer Punkt ist ja auch der, da haben wir auch schon drüber gesprochen, also Menschen, die in einer akuten Psychose stecken, erleiden ja teilweise so einen Realitätsverlust, dass sie an eine Verschwörung glauben und dass jeder, der dir helfen will, Teil der Verschwörung ist. Und dass alle Leute nur das Schlechteste für einen wollen oder Teil oder Dämonen sind oder was weiß ich. Da sind ja teilweise Gedanken dabei, die ja nicht mehr rational sind und mit denen man auch nicht mehr rational argumentieren kann. Und das ist natürlich dann auch die Frage, ne? Wenn so eine Person zu dir sagt, nein, das will ich natürlich nicht und das will ich nicht und das brauche ich nicht und das klappt sowieso nicht. Ist die Meinung der Person dann überhaupt noch valide, wenn sie in so einer akuten Psychose steckt und in so einem akuten Realitätsverlust steckt? Also kann die Person dann überhaupt noch artikulieren, was am besten für sie ist? Oder muss man dann als außenstehende Person sagen, so bis hierhin und nicht weiter, du weißt überhaupt nicht mehr, was Phase ist und das reicht? Und, was ich ja auch noch spannend finde, wie therapierbar sind diese Leute dann? Also wenn sie eh schon in dieser Psychose stecken und denken, mir wird gleich ein Chip implantiert, weil ich überwacht werde und dann bekommen sie eine Zwangsmedikation, macht das alles nicht nur noch schlimmer? Also all das ist natürlich super viel Abwägung, aber auch da wieder die Frage, was hilft der Person in dem Moment wirklich?
Und irgendjemand muss den Mut haben, das zu entscheiden. Mit allen Konsequenzen und Vorwürfen, die dann später kommen. Ich will auch nicht in der Haut stecken von den ganzen Ärzten, ganz ehrlich. Es ist nun mal so, dass Medikamente helfen können, dass diese Wahnvorstellungen aufhören. Trotzdem bleibt ja das Gefühl von absoluter Scham und Ohnmacht. Und natürlich wollen die das in dem Moment nicht und das löst noch mehr Ängste aus, aber später kann man das dann vielleicht mit denen auch erarbeiten, warum das nötig war. Es gibt aber ja auch ein paar Sachen, die einfach total wichtig sind, wenn man zum Beispiel an einer Schizophrenie leidet, wo halt Psychosen immer wieder auftreten können, dass die einen geregelten Tagesablauf haben, nicht zu viel Stress, genügend Schlaf, also alles ganz geregelt, um ja keinen weiteren Vorfall auszulösen. Die regelmäßig dann dahin kommen, wenn sie es einfach bewusst nicht tun. Es gibt so eine Monatsspritze, die kriegen die dann gespritzt. Dann müssen die einen Monat lang keine Medikamente mehr nehmen. Einige vertragen das gut, einige vertragen das nicht gut. Aber darf er nicht selber entscheiden, dass er die nicht nehmen will, die Medikamente, wenn er die langfristig nehmen will, dann ist der, wird er halt Drehtyp-Patient in der Psychiatrie. Oder halt eben nicht. Da will das denn nicht für sich entscheiden, dass er immer wieder in dieses Loch fallen möchte.
Da fragt man sich natürlich dann auch so, kann er das entscheiden?
Der Patient. Naja, bewusst.
Also wenn er das
also, genau.
Ja.
Ja, kann er ja, das entscheiden? Boah. Die Alternative wäre, regelmäßig dahin zu gehen. Natürlich brauchen die häufig dann ein Bevo, also sowas wie das Jugendamt nur für Erwachsene und nicht so kontrollierend. Die brauchen vielleicht dann auch einen gesetzlichen Betreuer.
Betreutes Wohnen, meinst du?
Genau, betreutes Wohnen. Da kommt halt jemand zu denen nach Hause und macht verschiedene Sachen mit denen zusammen. Einkaufen, Ämtergänge, ne? Auch die Sozialkontakte pflegen und, und. Und dann gibt es noch die gesetzliche Betreuung, die halt so Sachen übernimmt wie Post öffnen, das Finanzielle überblicken. Manche wollen das auch, dass sie sagen, ich möchte kein Konto mehr, was ich übertreten kann. Und ich möchte einen gesetzlichen Betreuer, der darauf guckt und frühzeitig merkt, ach du Scheiße, jetzt geht's wieder in irgendeine Richtung los. Jetzt muss ich mal gucken, wie es dem geht. Und der gesetzliche Betreuer hat dann auch, je nachdem, was für Vollmachten er hat, eventuell auch mehr Chancen, je nachdem, und wie krass das ist, mehr Chancen, eine stationäre Einweisung zu empfehlen oder auch mit den Menschen dann dahin zu gehen. Wenn die aber keinerlei Anbindung haben, sind die einfach in der Welt. Und die müssen halt irgendwie, du kannst keine Bevo beantragen. Ich als Elternteil kann keine Bevo für mein volljähriges Kind beantragen, nur weil ich denke, es würde das gut tun. Das muss die betroffene Person schon selber wollen. Genauso wie einen gesetzlichen Betreuer. Da ist es ein bisschen komplizierter. Aber da will ich jetzt nicht darauf eingehen. Die kann auch vom Gericht bestellt werden. Aber ne, in der Regel müssen die ja gewisse Termine einhalten. Jobcenter. Katastrophe. Die kleinen Arschlöcher. Sorry, habe ich mich schon so oft drüber aufgeregt, weil die Hürden so hoch stecken, dass selbst ich als Furz-Normalo denken muss, hä, was muss ich jetzt machen? Und wo muss ich jetzt? Und was soll ich jetzt raten? Und warte mal, Paragraph 35a. So. Jetzt sage ich immer, kennt ihr Asterix und Obelix, Passierschein A38, das ist Jobcenter. Ja, ja. Ohne Scheiß, da wirst du Baller, wirst du da. Und das schon für normale Menschen. Wie soll das ein Mensch mit Einschränkungen hinbekommen? Vor allen Dingen ein Mensch, der in einer anderen Wirklichkeit teilweise lebt. Je nachdem, wie stark die Psychosen sind. Und ist es nicht trotzdem okay? Also gerade die Wahrnehmungsverzerrung, ich finde das so sensibel. Wenn ich etwas wahrnehme, dann hat mir kein Mensch zu sagen, dass diese Wahrnehmung nicht richtig ist, finde ich. Wenn ich jetzt gleich hier rausgehe und denke, boah, das war eine gute Aufnahme. Und ich denke, boah, super, und erzähle dann später meinem Mann, ich hatte eine super Aufnahme. Und du sagst zu deinem, boah, war eine Katastrophe. Und dann schreibst du mir, was war das denn? Und ich sag, ah, ich fand's eigentlich ganz gut. Und du sagst dann, ja, du und deine Wahrnehmung. Da werde ich ja sofort so, das heißt, das ist nicht richtig, was ich denke, was ich fühle, wieso nicht? Ich finde, das ist wirklich hochsensibel. Wir sollten jedem seine Wahrnehmung lassen und überlegen, ob nicht noch ein Quäntchen davon sein kann.
Da sind wir jetzt wieder beim Philosophischen.
Ja, genau.
Das ist das wieder genau der Knackpunkt, den wir letzte Folge auch hatten. Weil es wirklich so schwierig ist und so eine Abwägungssache ist. Und wie gesagt, bei dem Thema jetzt Zwangseinweisung ist es ja, selbst wenn es offensichtlich ist, dass der Mensch in einer akuten Psychose steckt und halluziniert. Und weißt du, wenn man dieses ganze Ich und meine Wahrnehmung, das kann man ja manchmal auch ausklammern. Selbst dann ist es ja noch schwierig. Also das Thema ist einfach generell schwierig. Also wann hat jemand eine Psychose? Was ist eine Psychose? Und selbst wenn ganz klar ist, ist eine Gefährdung da, selbst dann ist es schwierig. Wie kannst du den zwangseinweisen? Kannst du den zwangseinweisen? Wie kann er sich behandeln lassen? Ist er dafür empfänglich? Ist das nicht noch mehr Trauma? Also ihr merkt, dieses Thema ist super, super vielschichtig und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn du direkt davon betroffen bist als Außenstehender. Also wenn deine Mutter, dein Partner, deine Kinder, deine beste Freundin, dein bester Freund davon betroffen ist und du einfach daneben stehst und total ohnmächtig bist und denkst, was soll ich jetzt noch tun?
Ja. Also ich kann den Leuten nur raten, immer eine gewisse Schwingung mit dem Narrativ des Gegenübers zu gehen. Umso mehr ihr dagegen angeht, desto mehr kann es sein, dass ihr halt auch rausgekickt werdet. Und wirklich, Bindung ist das Wichtigste. Ich weiß lieber immer ein bisschen, was abgeht, anstatt den kompletten Kontakt nicht mehr zu haben, weil die Person denkt, ich bin übergriffig, ich verstehe sie nicht Oder. Es ist ja auch die Frage, ab wann bist du fremdgefährdend? Die Mutter erzählte mir dann, naja, der hat unser ganzes Konto abgeräumt, 10.000 Euro und irgendwo verscherbelt und das ist aber keine Fremdgefährdung. Dann gehen die damit zu den Ärzten.
Das ist keine Fremdgefährdung?
Nein. Das ist Pech.
Hä?
Das reicht nicht aus, um jemanden zwangs einzuweisen. Nein. Ne? Oder Drogenmissbrauch auf einmal ist keine ausreichende Eigengefährdung. Also wenn du wie Hollywood-like mit einem Messer durch die Stadt rennst und Leute aktiv mit dem Leben bedrohst und da unberechenbar bist, dann kann man sicher sein, dass du eingewiesen wirst. Und wenn du an der Brücke stehst und sagst, ich bin Jesus, ich kann aufsteigen, dann bist du eine Eigengefährdung und dann ist es klar. Und man redet ja immer nur von diesen klaren Sachen. Aber wir haben ja jetzt in den letzten zwei Folgen auch viel von diesen Mischsachen gesprochen. Und
das Grauzonen.
Ist, ja. Genau, und die Grauzone ist aber das, was eher die Realität von vielen, vielen Menschen ist. Ab wann fängt eine Psychose an? Ist eine Psychose immer etwas Negatives? Muss ich nicht manche Leute einfach in ihrem Narrativ belassen? Das sind ja alles die Themen, wo sich ganz, ganz, ganz viele Menschen mit beschäftigen. Psychose ist ja einfach so ein, ach ja, die sind geistig total verwirrt und die haben eine psychische Erkrankung und das hat ja nichts mit uns zu tun. Ja, aber wenn man mal genau hinguckt, kennt vielleicht jeder irgendeinen, der eventuell eine mini kleine Psychose, das ist ja eine Spektrumstörung, haben könnte.
Ja, und wo es halt einfach so keinen interessiert, weil es gefährdet keinen und es macht auch nichts und ja.
Ja, der wurde halt mit den Jahren, wurde halt eher eigenbrötlerisch und seltsam. So.
Ja, genau, ne? So wie du es letztes Mal gesagt hast, wenn du irgendeinen Nachbar hast. Ja, meine Freundin, die hat einen Nachbar, das fällt mir jetzt gerade ein, die ist umgezogen und die Tür direkt neben ihrer Wohnungstür war abgeklebt.
Mhm.
Der Briefschlitz unten und oben und das Schlüsselloch war abgeklebt. Und ich dachte, das wird gestrichen, warum sollte man sowas abkleben? Dann meint sie so, nee, hier wird nicht gestrichen. Der denkt, dass Geister in seine Wohnung kommen können, wenn er die Tür nicht abklebt. Und er hat auch vor seinem Balkon so ein komisches Netz oder so. Also kein Taubennetz, sondern so ein anderes Netz. Auch weil er denkt, dass, keine Ahnung was. Und da habe ich auch so, oh Gott, was ist das denn?
Naja, komischer Kauz. Punkt. Abgehakt.
Genau.
So.
Und der wohnt alleine. Und da wissen wir jetzt ja nicht, hat der Familie? Schaut irgendjemand mal nach dem? So, vielleicht ist der schon seit Jahren in einer tiefen Psychose gefangen brödelt da vor sich hin. Oder er ist einfach, weiß ich nicht, ein bisschen paranoid und denkt, die Geister kommen, aber führt sonst ein ganz normales Leben und alle Leute denken sich, ja, soll er seine Tür abkleben? Gut, ist ja nichts dabei.
Man kann also, ja auch.
Stimmt.
Ja, man kann ja auch in einer aktiven Psychose weiterhin das Leben, also weiterleben. Man kann zur Arbeit gehen, ne? Man kann auch den Haushalt machen. Das wird halt vielleicht irgendwann immer schlimmer oder man hat halt eine abgeschwächtere Form. Ja. Es ist alles möglich in diesem Feld. Ich finde es auch super, super, super spannend. Ohne Scheiß. Es ist, die Psyche ist wirklich etwas so unfassbar Faszinierendes. Jedes Mal denke ich das. In jedem Fall. Ich habe jetzt wieder einen neuen Fall angefangen und ich denke so, crazy, abgefahren. Also ja, ich liebe diesen Job, Leute. Das ist echt meine Berufung. Es ist halt nie langweilig. Okay, Leute, also ob ihr irgendjemanden einweisen lassen müsst oder nicht, wie ihr wisst, wie ihr gerade merkt, wir haben da gar keine Lösung drauf. Ich finde, das ist immer super individuell.
Wir haben keine Antwort drauf gehabt.
Nee. Also generell sind Psychosen aber gut behandelbar. Also es ist eben nicht so, wenn sie erstmal behandelt werden, sind sie gut behandelbar. Allein durch Psychopharmaka. Es ist nicht so, dass man dann denkt, das bringt alles nichts und so, oder? Es kann ambulant oder stationär behandelt werden. Kann auch ambulant behandelt werden, kommt darauf an, wie stark die Psychose ist und wie weit sich die Leute halt da drauf einlassen. Es gibt halt auch Leute, die sagen, okay, ich fange meine Therapie an, ich lasse mich belabern. Dann sitzen die da vorm Therapeuten und die haben das Gefühl, der Therapeut gehört mir zur Verschwörung. Ja, dann gehen die da natürlich nie wieder hin. Das Einzige, wo ich es halt nicht machen würde, ist, wenn Babys oder kleine Kinder im Spiel sind. Aber das ist auch meine Empfehlung und mein Empfinden, weil die einfach ja unberechenbar sein können. Genau, dann haben wir eben schon gesagt, antipsychotische Medikamente sind wichtig Und man darf aber nicht unterschätzen, dass die Antipsychotika, wir haben das eben einfach immer so salopp gesagt, auch krasse Nebenwirkungen haben können. Warum nämlich die Betroffenen auch irgendwann sagen, ich will das nicht mehr nehmen, obwohl sie es bräuchten. Nämlich kann es sein, dass es zu einer hohen Gewichtszunahme kommt oder zum massiven Konzentrationsverlust. Dann haben die eine Konzentrationsspanne vielleicht von ein paar Minuten. Und da leiden die dann auch extrem drunter, weil die dann gar nichts mehr geschissen bekommen können. Ja, also auch diese Antipsychotika können individuell lang eingenommen werden können. Ne? Eventuell ein paar Monate, eventuell ein paar Jahre, je nachdem, was einfach der Auslöser ist. Bei mehrfachen Rückschlägen, da kommt man eigentlich erst dann zu einem Entschluss, dass eine prophylaktische Einnahme notwendig ist. Aber das machen die tatsächlich auch nicht beim ersten Mal. Wichtig ist halt, dass die zu Selbsthilfegruppen gehen, dass die zur ambulanten Therapie weitergehen, dass die regelmäßig zum Psychiater gehen. Das sind so Sachen, wo man immer sehen kann, okay, wie fit sind die gerade? Sind die gerade in der aktiven Psychose oder nicht? Und ja, wie geht es dem Patienten oder Klienten da? Das sind die Behandlungsmöglichkeiten.
Ja, da haben wir ja schon häufiger drüber geredet, dass viele Leute die Psychopharmaka nicht nehmen wollen, aufgrund der Nebenwirkungen halt. Ne? Also was bringt es, wenn man dann eben keine Beschwerden mehr hat, also die Psychose aufgehört hat, die Wahnvorstellungen aufgehört haben, man dann aber total groggy ist und benebelt und nicht mehr richtig was vom Leben mitbekommt. Ne? Ja, tja Leute, das war unsere Folge. Teil 2 zum Thema Psychosen. Das Thema finde ich nach wie vor sehr, sehr, sehr spannend. Deswegen hatte ich es ja vorgeschlagen. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen abholen bei dem Thema und sind dem Thema etwas gerecht geworden durch die 2 Teile. Ja, ihr könnt uns wie immer gerne Feedback geben, wie ihr die Folgen fandet und uns natürlich auch Themenvorschläge machen, was ihr glaubt, was wir als nächstes Thema hier im Podcast besprechen sollten. Und zum Schluss haben wir natürlich noch unsere Rubrik Ich sehe was, was du nicht siehst.
Und zwar habe ich im Urlaub noch eine Situation erlebt, die ich gerne mit euch teilen will. Also ich lag auf der Liege bei den wunderschönen Rutschen und habe meine Kinder angeguckt. Mhm. Und hinter mir, ich habe die Eltern nicht gesehen, war aber eine deutsche Familie mit 3 Kindern. Die Mutter war dabei aufzuräumen. Die wollten, glaube ich, in einen anderen Poolbereich gehen. Ein Kind sagte, Mama, kann ich gleich in Whirlpool? Die Mutter sagt, nee, Schatz, das geht gleich nicht. Das zweite Kind, Mama, kann ich gleich in Whirlpool? Nee, Schatz, das geht gleich nicht. Warum kann ich nicht in den Whirlpool? Sagt das dritte Kind. Mama sagt, naja, das ist nur für Erwachsene da. Das ist unfair. Ja, das ist unfair. Das erste Kind, Mama, kann ich denn danach in den Whirlpool? Nein, mein Schatz, die Mutter hatte eine Geduld, sondergleichen. Ich wäre wahrscheinlich schon einfach gegangen oder so. Also dieses Szenario spielte sich ungefähr gefühlt für mich eine Viertelstunde ab, aber es waren nur ein paar Minuten. Irgendwann kam der Vater zurück. Ich hörte Schlappen. Ich habe nicht nach hinten geguckt. Ich hätte es mir gerne angeguckt, aber ich wollte nicht ganz so dreist sein. Und habe auf mein Kindle geguckt, ohne zu lesen, weil ich es einfach so herrlich fand. Irgendwann kam der Vater angeschlupft. Dann fragte das zweite Kind nochmal, Mama, können wir denn dann später oder morgen in den Whirlpool? Und irgendwann sagte die Mutter, nein, nein, wir können nicht in den Whirlpool, ihr könnt niemals in den Whirlpool. Der Whirlpool ist für Kinder verboten. Stille. Der Vater sagt, hör mal, jetzt sind wir schon hier im Urlaub und du bist überhaupt nicht entspannt. Was ist denn los mit dir? Und die Kinder, ja Mama, das hättest du uns auch echt normal sagen können.
Oh nein!
Ich hab so geschrien. Und das ist mir bestimmt auch schon 1000 Mal passiert, dass ich ganz oft was ganz ruhig gesagt habe. Und wenn ich dann mal laut werde, und das werde ich nicht häufig, kriegst du von allen Seiten gesickt, warum ich denn so unverschämt bin und laut. So. Also, Leute, seid cool miteinander, unterstützt euch gegenseitig. Die Situation haben alle mal.
Das ist doch ein schönes Abschlusswort. Oh Mann, ja, ich glaube, ganz, ganz viele Mütter und auch Väter haben jetzt hier mitgefühlt. Die Situation kennen bestimmt so einige.
Ja, Leute, das war unsere Folge. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann folgt uns doch auf Instagram, @hinterjedertür. Genau, ansonsten hoffen wir, dass ihr in 2 Wochen wieder dabei seid bei einem neuen, spannenden Thema. Bis dahin sagen wir Tschüssi und bis bald.
Tschüss.